Liebe Behind-the-Sea-Community, wo fange ich an? Am 6.01.25 haben wir nach München in den Bang & Olufsen Store 50 handverlesene Sea-Level-Gäste eingeladen. Mit denen haben wir dann zusammen die Fragestellung, wie sieht das Sea-Level in 2030 plus aus, diskutiert. Mit wir meine ich Uwe Germann von Change by Design und mich natürlich selbst. Ihr kennt uns ja schon aus einigen Bonus-Episoden, die wir zusammen gemacht haben. Ja, und wir haben uns gedacht, es macht doch auf jeden Fall Sinn, dass wir diese Gäste, die wir alle jetzt in unserem Podcast hatten, mal immer wieder auch zusammen, persönlich zusammenbringen. Denn wir wollen ja Mehrwert liefern und der Mehrwert für unsere Gäste besteht natürlich auch darin, dass sie nicht nur zusammen auf einer Plattform verfügbar sind, sondern sich auch untereinander persönlich kennen. Die Fragestellung, wie sieht das Sea-Level in 2030 plus aus, haben wir dann in einem Live-Podcast dort vor Ort diskutiert und haben diesen natürlich auch für euch aufgenommen, dass du, obwohl ihr nicht dabei gewesen war, trotzdem jetzt die Möglichkeit habt, reinzuhören. Unter anderem hatten wir Veronika Heise-Rotenburg, ja, die CFO von Everphone, wieder mit dabei. Wir hatten den Ralf Gernold mit dabei, der ja bei der Deutsche Bahn Vertrieb CTO ist. Später kamen aber auch noch andere Gäste mit dazu, unter anderem Professor Dr. Heinrich Arnold, der Helge Lauterbach, der André Neubauer. Also wirklich eine sehr vollgepackte, sehr interessante Live-Podcast-Episode. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Es wird in Zukunft mehr Behind-the-Sea-Live-Formate geben, unter anderem Podcast-Business-Dinner in 6 großen Städten. Also, da gibt es einiges in 2025. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema nun nicht nur im digitalen Raum, sondern auch im echten Raum stattfinden lassen. Lasst uns wie immer eure Kommentare und euer Feedback da. Wie hat euch die Episode gefallen? Und was haltet ihr eigentlich von der Fragestellung, wie sieht das Sea-Level in 2030 plus aus? Gehen wir rein in die Episode und los geht's.
Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Bevor wir starten, natürlich noch auch ein paar Regeln sozusagen für alle, die jetzt hier sind. Das ist zwar jetzt ein Podcast, aber wir sind ja alle live hier. Das heißt, anders als im Audioformat könnt ihr natürlich mitmachen. 2024 war ein großer Trend, in dem Crowdwork im Stand-Up-Bereich aktiv wurde. Das heißt, es wurden Leute aus dem Publikum mit in das Programm einbezogen. Und das wollen wir heute auch. Ich werde ein bisschen darauf achten, wenn ihr eure Hand hebt irgendwo während des Podcasts, dass ich euch sehe und mir das merke. Uwe, du wirst ein bisschen darauf achten, dass du die Moderation dann natürlich aufrechterhältst. Und wenn jemand etwas hat, wo er etwas einwirken möchte, dann jederzeit. Bitte scheut euch nicht, jetzt dieses Format zu unterbrechen. Es ist ein Live-Podcast. Was wir aufnehmen, ist zwar schön als Konserve, aber ist nicht so zwingend für die Veröffentlichung danach.
Sehr schön. Ja, dann starten wir mit dem heutigen Podcast. Die Gäste sind bereits vorgestellt und wir starten direkt in das Thema. Und die Frage, die ich an euch beide habe, was ist für euch essentiell im Sea-Level-Management mit Blick in die Zukunft, was es sich unbedingt bewahren lohnt? Was soll bewahrt werden? Das ist Veronika.
Wir sprechen ja immer sehr, sehr viel über Digitalisierung, Automatisierung und KI. Ich glaube, bewahrenswert ist alles das, was menschlich ist. Und zwar auf der einen Seite Entscheidungsfähigkeit und auch Entscheidungsfreudigkeit. Deutschland ist ja so ein bisschen Land der Zauderer und Zögerer. Manchmal muss man eben auch eine Entscheidung, eine schwere Entscheidung treffen. Und andererseits Menschlichkeit und Empathie, insbesondere natürlich auch in der mitarbeitenden Führung.
Sehr schön, aber das war ja schon immer wichtig, was du gesagt hast, Veronika. Hast du den Eindruck, dass das Thema Zögerlichkeit oder dass gezaudert wird, dass das tendenziell zugenommen hat?
Ich glaube, die Welt ist einfach viel komplexer geworden. Die Regulatorik ist komplexer geworden, die Anforderungen sind viel komplexer geworden. Das heißt, es fällt wohl dem einzelnen Menschen, der eine Entscheidung zu treffen hat, deutlich schwerer, als das beispielshalber vor 20 oder 30 Jahren gewesen sein mag. Ich habe im Bekanntenkreis einen Automobil CMO und er sagte mir, ja, er ging dann eben morgens ins Büro und um 10 kam die Post, bis dahin hat er Zeitung gelesen und bis 12 hat er dann eben der Sekretärin die Antworten diktiert, um 12 ging es heim zum Mittagessen. Ja, so ist es nicht mehr. Bis 12 haben wir wahrscheinlich alle die ersten 100 E-Mails abgearbeitet und die ersten 50 Entscheidungen damit getroffen. Das ist schon auch eine menschliche Fähigkeit, die man sich aufbauen muss.
Definitiv. Ralf, wie ist dein Blick?
Also einmal würde ich da, glaube ich, vollständig zustimmen. Ich glaube, der wesentliche Punkt, und das spricht da sich drin wieder, was wir brauchen, noch mehr in der Zukunft, ist Mut, weil es ist alles in Bewegung. Ja, die Disruptionen kommen immer schneller. Gerade im Digitalbereich sind wir das eigentlich gewohnt, dass wir alle 8 Jahre etwas Neues haben, einen neuen Trend, eine neue Erfindung. Aber wir merken auch bei uns mit den neuen Entwicklungen, die wir haben, dass es immer schneller und komplexer wird. Und wir brauchen uns Mut, diesen Herausforderungen zu stellen. Und dann brauchen wir Mut, Führungsverantwortung zu übernehmen. Also wir wollen flache Hierarchien haben, wir wollen die Entscheidungen dahin geben, wo sie hingehören und entschieden worden sind, aber nichtsdestotrotz ist meine Erfahrung, ist, dass gerade in der Zeit, in der wir uns gar nicht mehr so oft begegnen, sehr viele Menschen sind im Homeoffice, wir erreichen die Menschen heute ganz anders, Prioritäten verändern sich, dass wir den Menschen trotzdem aber Orientierung, Führung und ein Ziel geben müssen, auf den es sich lohnt, hinzuarbeiten. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil. Und ein dritter Teil haben wir gerade auch gehört. Wir müssen, glaube ich, auch den Mut haben, den Generationen, die danach kommen und vielleicht das Ding etwas anders sehen, als wir auch sehen, etwas zutrauen und sie auch helfen, dass sie selber Entscheidungen treffen wollen und können. Und das ist so ein Teil, der ist in Deutschland zumindest mal in meiner Branche bei der Deutschen Bahn, insbesondere der Öffentlichkeit, berechtigt und manchmal auch unberechtigt unterentwickelt. Wir müssen selber auch Fehler ertragen und eine Fehlerkultur wirklich haben wollen. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir mitnehmen wollen, weil am Ende des Tages wird Wirtschaft von Menschen für Menschen gemacht und nicht von Menschen für Maschinen. Am Ende ist es all about people.
Ja, guter Punkt. Jetzt hast du von Veränderungsrate gesprochen, die wird immer höher. Das heißt, die Beschleunigung geht hoch. Man braucht mehr Mut. Ich hatte mal jemanden im Podcast, ich weiß jetzt nicht, falls das Zitat von dem jemanden ist, der da ist, bitte melden. Aber es ging sozusagen darum, was für Charaktereigenschaften brauche ich denn im C-Level? Früher war es vielleicht der Doktortitel, die Konzernkarriere, Auslandserfahrung. Was sind es denn jetzt heute, also 20, 30 plus, sind das immer noch die Menschen, die, sage ich mal, in der Strategieberatung, im Investmentbanking waren, sind es die Menschen, die entweder dann natürlich auch selber gegründet haben oder eben die Konzernkarriere gemacht haben und dort nach Schema, sage ich mal, vom Konzern vorgegeben durchgelaufen sind, oder sind das ganz andere Menschen? Sind das plötzlich C-Level-Manager, die aus dem Psychologiebereich kommen? Man sieht ja auch sehr viel Coaching mittlerweile auch im Leadership. Was glaubt ihr, sind so die Top 2 oder 3 Charaktereigenschaften, die jemand hat, 20, 30 plus, der im C-Level ist?
Ich glaube, dass sich das gar nicht so sehr verändert. So aus meiner Welt sind das Menschen, die Verantwortung übernehmen, die Erfahrung haben und die eine Richtung vorweisen können und auch diese Richtung mit den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, auch durchziehen können. Und dann, glaube ich, ist es auch ein Stück weit abhängig vom Unternehmen, welchen Unternehmenszweck ich habe, wie meine Gesellschafterstruktur ist. Wenn man jetzt für ein Unternehmen, eine AG arbeitet, dann muss ich nochmal in Richtung Stakeholder-Management ganz anders agieren, als wenn ich jetzt in einem Startup oder in einem personenbasierten Unternehmen arbeite. Und wieder anders, wenn man in ein Unternehmen arbeitet, wie jetzt die Deutsche Bahn das ist, das auch eine sehr stark politische Komponente hat an der Stelle, wo es dann noch andere Dinge zu erledigen und zu geben ist. Und ich glaube, dass sich das nicht ändern wird. Ich glaube nur dass wir Menschen wieder encouragen müssen, dass es lohnenswert ist, tatsächlich in die Führung zu gehen und dass wir uns auch mal erlauben, ein paar Fails zu haben, damit ich genau dieses Charisma und diese Zuversicht dann auch aufbauen kann. Das halte ich persönlich für wichtig.
Danke dir.
Ich glaube, worüber wir nicht sprechen brauchen, ist einfach ein einerseits breites Fachwissen, um die wesentlichen Bereiche, die man da selbst unter sich hat, zu verstehen. Und andererseits natürlich ein tiefes Fachwissen dort, wo es geschäftsmodellkritisch ist für den eigenen Arbeitgeber. Das war immer so, das wird immer so sein. Möglicherweise unterscheidet sich das mit neuartigen Geschäftsmodellen. Ich glaube, Digitalkompetenz gehört dazu. Sicher auch irgendwann ein bisschen mehr als die Anwenderkompetenz, sondern smarte Entscheidungen treffen zu können, wie ein Geschäftsmodell digitalisiert werden sollte, welchen Toolstack es dazu braucht, weil das zunehmend nicht mehr nur der CTO verantworten kann, sondern die einzelnen Fachbereiche da eben auch beitragen müssen. Und dann wieder Führungsfähigkeit.
Ich sprichst schon ein ganz wichtiges Thema an, Veronika, das Thema technologische Kompetenz, ja. So, jetzt haben wir mit Moralf hier jemand, du bist ja, ich sag mal im Kern auch ein Technologe, ja, du verstehst ja diese Themen. Wenn wir jetzt einfach mal in die Zukunft schauen und schauen auf KI und stellen uns einfach mal die Frage, was bedeutet denn KI als technologische Komponente im C-Level? Ja, es gibt ja auch zum Teil schon solche Fantasy-Berichte, hätte ich fast gesagt, dass wir 2030 ein Board haben, ja, da ist ein CEO, ein CFO und dann haben wir da noch so zwei, drei Avatare, ja, ist ein CMO dabei, ein CPO dabei oder ein CIO, ja, und das ist ja nicht nur Fantasy, es wird ja zum Teil auch schon in einigen Unternehmen tatsächlich so gelebt in den USA, ja. Ich sag mal, wenn du jetzt in die Zukunft schaust und sagst, wie entwickelt sich das Thema Technologie auf dem C-Level, ja, was ist deine Perspektive, Ralf?
Ich glaube, da gibt es einmal eine Kompetenzperspektive. Ja. Digitalisierung selber, das ist nicht mehr was für Menschen, die im Keller sitzen und Pizza essen und fettige Haare haben und dann nur von 11 ja. bis 3 Uhr morgens irgendetwas tun, sondern Digitalisierung ist die Sprache und der Werkstoff, auf dem wir alle stehen. Und jeder, der erfolgreich sein will, ob CFO, ob CIO, ob CMO, muss verstehen, er muss es nicht selber entwickeln können, man muss das Haus nicht bauen können, aber ich muss wissen, welche Werkstoffe habe ich, wie setze ich daraus ein passendes Bild dazu und welche Vor- und welche Nachteile habe ich an der Stelle. So, und diese Tools werden uns helfen, bis 2030 mit Sicherheit Entscheidungsfindung vorzubereiten, also die Dinge, die wir heute mit sehr wahrscheinlich 1000 Datenanalysten und Datencrunchern machen, diese Fragen werden wir in Sprache beantworten können. Wir haben also einen Berater in Digitalisierung. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch verstehen, dass insbesondere die KI, die wir heute kennen, keine deterministische Wahrheit ausspricht, sondern der spricht das aus, was er aus unglaublich vielen Datenquellen entsprechend daraus zieht. Das heißt aber nicht, dass das immer zwingend richtig sein muss. Und das wird die Aufgabe sein, die wir haben. Und eine dritte Aufgabe wird sein, dass so ein bisschen mit den Navigationssystemen, wenn wir alle das gleiche Tool besitzen, dann fahren wir beim Stau auch alle bei der gleichen Abfahrt ab und kommen zur gleichen Entscheidung. Ja, das bedeutet, wir stehen dann auch im Stau und der Differential zum Wettbewerb ist dann gar nicht da, weil der benutzt die gleichen Tools an der Stelle. Analog, wenn wir jetzt alle über KI-Aktientrades haben, dann haben wir alle das gleiche Ergebnis an der Stelle. Und ich glaube, und da kommen wir wieder zu eins, das Verstehen, wie das wirklich funktioniert, damit müssen wir uns mehr, und zwar alle, vom CIO bis zum Menschen, die Entscheidungen treffen, auseinandersetzen, damit wir mit der Antwort etwas anfangen können.
Ich würde noch gerne einbringen, KI oder überhaupt Digitalisierung, Automatisierung als Skalierungsfaktor und als Effizienzfaktor. Das ist natürlich für viele Unternehmen intrinsisch notwendig, dass sie wettbewerbsfähig bleiben. Es ist aber auch notwendig, wenn wir einen Blick auf den Arbeitsmarkt tun und sehen, dass die großen Kohorten mit sehr viel Berufserfahrung ruhestandsnah sind. Ja. 1964 ist die stärkste Generation geboren worden. Die werden alle innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre in den Ruhestand gehen und wir werden nicht die Möglichkeit haben, diese Arbeitskraft mit 100% Menschen zu füllen, insbesondere nicht mit 100% Menschen, die den gleichen Erfahrungsschatz aufweisen. Und da müssen wir skalieren. Und dazu ist, glaube ich, KI eine gigantische Möglichkeit. Einerseits, weil es menschliche Mitarbeiter um viele langweilige Jobs erleichtert. Ich sage nur, bei mir ist auch die Buchhaltung, da gibt es einen Stapel Rechnungen, der liegt am Anfang des Tages links und am Ende des Tages muss er rechts liegen und dazwischen muss ein System eingetippt werden. Das ist bei vielen Mittelständlern noch so. Das muss heute aber nicht mehr so sein. Ich brauche den Menschen, der mitdenkt und der sagt, wie muss denn der Workflow ausschauen? Wie muss ich das System trainieren, damit der künftig die Rechnungen automatisch auf die Kostenstellen zuweist? Die KI muss die Vorhersage treffen. Haben wir denn alles verbucht oder brauchen wir eine Rückstellung, weil irgendeiner seine Rechnung zu spät sendet? Das sind die Dinge, die spannend sind. Und da glaube ich, dass auch auf diejenigen, die dazu bereit sind, eine schöne neue Welt wartet, schön insofern, als sie mehr Brainwork tun können und weniger langweilige Arbeit tun müssen, aber natürlich auch deutlich anstrengender, als einfach nur da zu sitzen und einzutippen.
Jetzt haben wir ja eine Zeit lang gesehen, sage ich mal, agile Methoden gearbeitet, wir haben mehr Coaching auch gehabt und das sind, glaube ich, auch alles sehr valide Methoden. Jetzt gibt es auch Forschung, kann man nachschauen, kann ich jetzt nicht zitieren, kann ich aber im Nachgang machen, wo man sieht, dass in sehr instabilen Situationen ein Command and Control besser funktioniert. Ja, also eine Führung eigentlich wieder von oben. Wir hatten vorher das Beispiel in der Sterneküche. Wenn ich jetzt dem Lukas sagen würde, du, deine ganzen Küchenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die würden jetzt gerne erstmal vorher ein Meeting machen, bevor die sozusagen anfangen, die Vorspeise vorzubereiten, dann zeigt der mir einen Vogel, ja. Jetzt sind wir in so einer Situation, wo man eigentlich eine wahnsinnige Instabilität hat. Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, kommt Command and Control wieder? Kriegen wir wieder von oben herab, weil es vielleicht sogar besser funktioniert? Vielleicht, Ralf, was denkst du da?
Depends on an der Stelle. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Es hat damit zu tun, in welchen Organisationsform man sich befindet. Ja, also Agilität, nach meiner Erfahrung, funktioniert super, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich direktes Feedback habe und wenn ich es schaffe, jeden Einzelnen im Team in Verantwortung zu übernehmen. Agilität bedeutet aber aus meiner Sicht nicht, jeder macht, was er will, ist im Homeoffice. Ja, und wir versuchen zwischen, auch das hart gesagt, zwischen Yogakurs und Kindergarten irgendwie unsere Arbeitswelt jetzt zu organisieren, was ab und zu auch mal passieren soll, auch im eigenen Umfeld, erzählt man sich an der Stelle. Insofern ist momentan unsere Lösung, das, was wir gesagt haben, wir brauchen schon Führung, wir müssen den Menschen möglichst viel Freiheiten zu der Entfaltung geben, insbesondere im kreativen Bereich, im Ingenieursbereich. Aber auf der anderen Seite müssen wir aber auch drauf schauen, dass wir Ziele haben und dass jeder Einzelne oder Einzelne, der dabei ist, auch zu diesem Ziel beiträgt. So, also unser Teil dazwischen ist zu sagen, wir versuchen sehr viel Hierarchielosigkeit, flache Ebenen, Verantwortung und Kreativität zu gewährleisten, aber das in einem Bereich, wo wir selber noch die Übersicht haben, was da passiert und alles mitspielt an der Stelle. Und ich bin, ja, wir müssen jetzt aufpassen in dieser Zeit, das wird draußen alles schwieriger. Ja, wir sind in der Rezession, die kommt jetzt auch tatsächlich überall, auch in der Politik, in dem Bewusstsein jetzt an. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht alles das, was wir als Errungenschaften uns erarbeitet haben, das jetzt kurzfristig wieder umzusetzen. Das wäre aus meiner Sicht der falsche Weg.
Aber was du jetzt gerade noch zum Ausdruck gebracht hast, Ralf, es wird alles ein Stück weit anspruchsvoller. Mhm. Ja, Veronika, du hast auch gesagt, Mut zur Entscheidung, auch in Verantwortung zu gehen. Ja, jetzt kann man sagen, das ist alter Wein in neuen Schläuchen. Es gehörte schon immer dazu, auf dem C-Level Mut zur Entscheidung zu haben. Liegt auf der Hand, ja. Aber ich glaube schon, insbesondere vor dem Hintergrund, was der Franz gerade nochmal dargestellt hat mit Command and Control, ich will gar nicht sagen, dass die Welt viel unsicherer geworden ist. Ich meine, wir leben natürlich in einer Welt, die ist maximal transparent, ja, und wir erkennen in Millisekunden, was wo auch immer passiert. Und wahrscheinlich ist sie auch ein Stück weit anspruchsvoller geworden, global, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Und das erfordert natürlich jede Menge Mut zur Entscheidung, ja. Wie schafft man es denn jetzt, wenn wir von C-Level 20, 30 plus sprechen, ich sag mal, die Generation an Managerinnen und Manager zu entwickeln, die genau diesen Mut auf dem C-Level mit einbringen.
Ich hoffe durch gutes Beispiel. Und dazu ist Command and Control gar nicht geeignet. Darauf hat eigentlich keine Führungskraft Lust. Ich glaube, jede Führungskraft hat Zeiten gehabt, wo es so nötig war, so zu führen, wenn das Unternehmen in der Krise ist, wenn was auch immer. Aber zu sagen, du musst jetzt mal durchregieren und musst lernen, wie man das gescheit tut, das will doch keiner.
Außer der Heinrich. Der ist gerade vorge.
Ein paar Dinge haben jetzt bei mir einen Unlogikschluss ausgelöst oder unter Logikschluss mal schauen. Auf der einen Seite, Veronika, hattest du gesagt, wenn die KI stärker Einfluss nimmt, dann ist es die Menschlichkeit, die noch erhalten bleiben muss. Umgekehrt sagt Ralf, it depends. Also wenn ist Command and Control vernünftig oder ist es weniger gut? Du sagst also vielleicht sogar hoch unvernünftig. Folgende Überlegung. Die künstliche Intelligenz nimmt ja Bezug auf das, was wir bisher gemacht haben, insbesondere in jüngster Zeit. Und wir als Manager haben uns die Vielfalt abtrainiert. Also wir haben während und nach Corona die profitabelsten Jahre in der deutschen, europäischen Industrie hingestellt, indem wir das gemacht haben, was gut läuft, nämlich wir haben das etablierte Geschäftsmodell weiter etabliert und haben tatsächlich Monokulturen geschaffen und ganze Berufszweige eigentlich wegoptimiert, also so ein Vorstand, Forschung und Innovation. Das ist mir kürzlich aufgefallen, gibt es eigentlich fast gar nicht mehr, aber verschwinden lassen. Also ich saß selber noch vor 15 Jahren mit ein paar um den Tisch herum, wenn man jetzt versucht würde, den Tisch wieder zu füllen, wäre gar nicht ohne weiteres möglich. So, wo kommt jetzt diese Menschlichkeit, diese Möglichkeit zur inhaltlichen Diversifizierung tatsächlich her, in einer Zeit, wo wir uns als Manager das zum großen Teil abtrainiert haben und sagen, also optimieren, ganz klar, alles wegschneiden, was nicht betriebsnotwendig ist, auf absehbare Zeit, Ergebnis optimieren, super Ergebnis hingestellt, Resilienz ziemlich gering, na gut, jetzt leiden wir drunter. Das heißt, die Menschlichkeit müssen wir uns wahrscheinlich selber nochmal beibringen, und zwar befürchte ich normativ, dass wir sagen, also Entschuldigung, die Disruptionen, die müssen wir fast uns abzwingen, damit sie wieder ins System zurückkommen. Die KI wird sie nicht liefern, diese Diversifikation. Und wir als Menschen, wenn wir so weitermachen, auch weniger und weniger. Also müssen schon mutige Menschen diese Disruption in die Organisationen rein massieren, weil sie von alleine nicht mehr kommen oder vielleicht auch gar nicht mehr da sind, die Andockpunkte fehlen. Wie sehen wir das?
Ich glaube, ich frage mal jetzt einmal darum, warum sage ich, it's depends. Ich mache es jetzt mal für die Bahn, wenn wir agil arbeiten und es treffen sich jetzt alle Zugbegleiter in der neuen SAP-Arena jeden Morgen und dann würfeln die mal aus, wer wohin irgendwo hinfährt. Das funktioniert nicht, ja, weil dann fährt halt keiner, keine Ahnung, nach Oldenburg, ja, an der Stelle. Lachen alle drüber, es ist Teil. It depends auch deshalb, weil wir heute eine Zweiklassengesellschaft haben. Das sind einmal die White Collar Beschäftigten, die also Homeoffice und Büro und arbeiten, wann ich will. Ich bleibe jetzt wieder im eigenen Unternehmen. Wenn die Lokführer das machen, wird es kompliziert. Ja, lachen auch alle drüber. Aber daraus kommt schon ein kultureller Konflikt im Unternehmen heraus, ne? Weil da gibt es nämlich einen Teil der Party, die von diesen ganzen Segnungen profitiert und das eigentlich auch mit organisieren soll, wie es auf der anderen Seite der Party ist, und die anderen, die quasi genauso weiterwerkeln wie vorher auch an der Stelle. Eine zweite Geschichte, und das, also wo kriegen wir diese charismatische Führungskräfte her? Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir zeigen müssen im Konzern, dass Führung sich lohnt. Ja, was Führung sich lohnt, was heißt denn Führung, wenn ich mich jetzt quasi über den Teammanager zum Abteilungsleiter, zum Bereichsleiter in den C-Level habe? Da ist relativ viel Druck und anspruchsvoll dabei, weil diese armen mittleren Manager, die müssen nämlich diese gesamte Disruption mit den einzelnen managen. Also wenn einer sagt Kultur, meint man ja immer den Teammanager da entsprechend, weil der muss es mit den Leuten umsetzen. Und ich glaube, um das zu machen, müssen wir wieder zeigen, dass sich Führung persönlich lohnt und dass man nicht den ganzen Tag, wenn man einen Fehler gemacht wird, dann zerrieben wird in der also im Konzern, in der Unternehmensöffentlichkeit, da müssen wir ja auch mal ehrlich sein, dass wenn der andere mal einen Fehler gemacht hat, dann freut sich ja gleich der Nächste, ne? Hat ja das Projekt versaut, mega, ja, das ist so schlimm, wenn ich es meine, ich versaue es dann auch nicht mehr so richtig. Und ich glaube, diese Kultur, das ist unsere Aufgabe, das zu ändern, zu sagen, Führung und Verantwortung übernehmen, lohnt sich und nicht nur monetär, sondern auch in Gestaltungsmöglichkeiten etc.
Ich würde gerne noch eine Differenzierung reinbringen. Wo brauchen wir den Menschen auch wieder zurückzuführen zur ersten Frage? Insbesondere bei der Entscheidungsfindung. Denn da kommt es auf das Wissen des gesamten Teams oder der gesamten Gruppe, die über das Thema Bescheid wissen könnten, an. Ja, da kann man sich von KI helfen lassen, aber es gibt eben auch Menschen, die Sichtweisen beitragen können, die die KI noch nicht gehört hat. Und da wird es die Aufgabe einer guten Führungskraft sein, alle anzuhören und darauf Hinweise zu entscheiden. Bei der Umsetzung, da kann es sein, dass es dann einfach disagree und commit. Wir haben entschieden, wir machen das und jetzt machen wir das bitte wirklich alle und wir machen das nach diesem Projektplan. Und das bedeutet, heute Morgen um 8 müssen wir testen und um 9 ist Go Live. Ich finde es aber, wenn die Entscheidung fair abgelaufen ist, wenn alle beteiligt wurden, insofern als sie gehört wurden, dass dann auch verlangbar, dass der gemeinsame Weg umgesetzt wird.
Danke erstmal. Ich finde das super spannend und ich hatte gedacht, ich würde gerne nochmal, also der Franz hatte mir, ich hatte vor deine Mail gelesen und hatte die Frage gelesen und hatte dann von Berlin nach München mit der normalen Verspätung bei der Deutschen Bahn. Ein bisschen länger noch die Möglichkeit. Meine Frau bitte auch da insofern ist vielleicht mir gestattet, zu überlegen. Und ich hätte ehrlich gesagt eine radikalere Sicht darauf, weil wir haben 2025, es sind noch 5 Jahre, also eigentlich 6 Jahre. Und wenn man sich anschaut, was die letzten 2 Jahre passiert ist, dann würde ich behaupten, also ich würde mir sogar wünschen, dass in 2030 der Blick, also die Führungskräfte quasi andere Fähigkeiten besitzen als heute. Und jetzt muss man sagen, also ich bin CTO und ich komme eher aus Unternehmen, die sind so bis 1000 Mitarbeiter groß, so Immobilien-Scout, Mr. Spex, Trusted Shops, also immer wieder so Grown-Ups. Das ist eine andere Kategorie als Deutsche Bahn, wahrscheinlich auch eine andere Kategorie als Everphone. Aber ich glaube, diese Unternehmen, also die, in denen, denen ich heute bin, die wird es so zukünftig nicht mehr geben. Nicht, also mit dem Geschäftsmodell, aber nicht mehr in der Größe. Weil das wird alles wegfallen. Also das, was ich glaube, wir können uns das noch nicht alle nicht so vorstellen. Das Problem ist halt, dass man dieses Connecting the Dots nicht vorwärts machen kann, bloß zurück. Aber das, was da auf uns zukommt, ist halt, ist es verrückt. Ja, also das, ich glaube, die Unternehmen, die entstehen werden, die werden halt nicht nur digital sein, die werden halt von Anfang an generativ, also AI-basiert sein. Da wird es gewisse Rollen gar nicht mehr geben, zumindest nicht durch Menschen abgedeckt. Und dann gibt es nämlich 2 Arten von Unternehmen. Und das wird die große Herausforderung für Führungskräfte in bestehenden Unternehmen sein, quasi diesen Change. Deswegen fand ich das so spannend, das Thema auch, das zu managen. Also die Unternehmen, die sich auch mit einem Wettbewerbsdruck international auseinandersetzen müssen, das halt hinzubekommen, weil dieser Mut, den du am Anfang auch genannt hattest, Ralf, der ist vielleicht in anderen Ländern ein bisschen stärker ausgeprägt oder mehr Interesse und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Jetzt nicht in allen Branchen, aber in den Branchen, in denen ich unterwegs bin, auf jeden Fall. Und das macht mir nicht Angst, aber das ist eine Klippe, die sehr, sehr hoch ist, weil es dann 2 Arten von Unternehmen gibt, die von Anfang an digital AI-basiert sind. Das ist auch andere Form von Führung, viel kleinere Organisation, ganz andere Skillsets, könnte ich mir vorstellen. Und dann gibt es die Organisationen, die diese Welle reiten müssen. Und die, also die Welle wird hoch sein. Das finde ich tatsächlich spannend. Würde mich mal auch euer Blick interessieren, weil ihr kommt ja eher aus, sag mal, deutlich, also Organisationen, die diese Welle reiten werden müssen. Danke.
Aber das, was du jetzt angesprochen hast, ich sag mal, Technologiekompetenz, kritisches Denkvermögen, ja. Und vor allen Dingen dann auch den Mut zu haben, damit umzugehen. Weil, um mal jetzt in diesem Sprech zu bleiben, das, was jetzt gerade so schön beschrieben wurde, der Zug ist ja schon aus dem Bahnhof raus. Das wird ja passieren. Ich sag mal, darüber zu diskutieren, passiert das oder passiert das nicht, das ist ja, das kann man machen. ist aber dann tatsächlich ein Stück weit weltfremd. Ich glaube, wir müssen damit umgehen. Und die Frage ist, wie gehen wir auf ein C-Level perspektivisch damit um? Und sind wir gut vorbereitet? Und haben wir den ausreichenden Mut, letztendlich damit auch klarzukommen? Also ich finde, das ist eine ganz spannende Zeit, auch in der wir leben. Und man kann da auch, ich sag mal, einen Blick in die Zukunft haben, der ausgesprochen, der einfach auch die Chancen sieht. Ja? Und wir haben so ein Stück weit die Tendenz, dass wir so dieses kritische Momentum zu stark ausleuchten. Das ist natürlich da. Von daher fand ich den Beitrag gerade ausgesprochen positiv für unsere Diskussion.
Ich bin da mit Sicherheit sehr Startup und Grown-up geprägt. Aber ich sage mal, wir waren noch nie vorbereitet auf die Krisen, die kamen. Okay. Wir haben es halt dann einfach irgendwann gelöst, wenn das Problem da war. Ja. Und ich erinnere mich an meinen ersten wirklichen Startup-Job, also nicht so Ausgründung aus Hellerbach-Konzern oder so. Da war ich da und da war nach 5 Wochen Geld zu Ende. Das war nicht so fein. Schlaflose Nächte, große Panik, alles fürchterlich. Mittlerweile hatte ich 5, 6, 7 solcher Inzidenz aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann sagt man, naja, die letzten haben wir gelöst. Es wird diesmal auch wieder eine Lösung geben. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde sie finden. Und ich glaube, genauso müssen wir das mit KI oder viel breiter Technologie auch machen. Wir wissen noch nicht, wie sich unsere Geschäftsmodelle, die Geschäftsmodelle des Wettbewerbs oder auch die gesamte deutsche Wirtschaft verändern wird. Die Kunst ist zu erkennen, aha, es geht los, das haben wir alle, wie wir hier stehen, rechtzeitig sich die Grundkenntnisse zu erwerben und dann, sobald klar ist, wo der Sprungturm ist und wo das Meer, reinzuspringen. Ja, und dann wird es platschen und es wird anstrengend werden und hart werden, aber dann wird man auch schwimmen lernen.
Ja, du hast ja im Prinzip ein wesentliches Thema auf dem Silbertablett gerade serviert, was in der Zukunft sich stärker ausprägen muss. Das ist halt das kreative, noch kritische Denkvermögen, den Mut zu haben, es zu machen. Also wirklich auch kreativ zu sein. Du kannst das nicht alles genau vorhersehen. Da musst du unmittelbar in dem Moment auch Entscheidungen treffen.
Vielleicht noch 2 letzte Fragen und dann gehen wir langsam ins Catering und ins Essen rein. Gibt schon bestimmt schon Hunger. Ich gebe die Fragen beide vorab, damit ihr auch ein bisschen drüber nachdenken könnt. Hanno kommt gleich auch noch nach vorne. Und zwar, jetzt kann man Studien lesen und es gibt eine Studie speziell, die lese ich jedes Jahr, das ist der Women in Leadership Report von McKinsey, wo Veronika, du kennst ihn bestimmt auch. Da kann man nachlesen, dass Frauen in Krisen als bessere Managerinnen wahrgenommen werden von ihren Mitarbeitern. Ja, ob das denn bessere Managerinnen sind und woran man das ausmacht, das sei erstmal jetzt dahingestellt. Also 2. ketzerische Frage von mir, haben wir in 2030 oder wachen wir im Laufe auf und haben dann alles nur noch Frauen als Führungskräfte, weil die vielleicht in Krisen besser sind? Und die 2. Frage ist, jetzt wir sind ja hier und machen einen Podcast und ihr wart auch alle bei mir im Podcast, jetzt schaut man auf so Leute wie, weiß ich nicht, Elon Musk oder andere da drüben, sind alles Influencer, ja, die mischen sich in all mögliche Themen ein, manchmal kommt was Gutes raus, manchmal bleibt es abzuwarten.
Nichtsdestotrotz. Das war aber äußerst diplomatisch formuliert.
Ja, am 9. gibt es da ja auch einen spannenden Podcast, habe ich heute Morgen irgendwo gelesen. Nichtsdestotrotz sind wir vielleicht C-Level-Manager, sehen wir C-Level-Manager in 2030 plus, die nur noch Frauen sind oder sogar Influencer sind. Und ihr dürft euch gerne aussuchen, auf was von den beiden ihr antwortet. Müsst nicht beides beantworten, aber. Das würde mich interessieren. Vielleicht, Veronika, was denkst du?
Also ich weiß nicht, wo du die ganzen Frauen hernehmen willst.
Ja, Fragen erst am Ende.
Sollten wir dazu kommen, dass wir beispielshalber mal einen 30% C-Level-Anteil organisch schaffen würden, würde mich das sehr freuen. Ich war bisher immer die Einzige. Ich habe bisher noch nie unter einer weiblichen CEO gearbeitet. Würde es gern ändern, kann es nicht ändern. Wir haben da ja einfach ein demografisches Problem. Wir haben vielen jungen Frauen vor 20 Jahren erklärt, Familie und Karriere geht nicht. Wir haben keine Job-Tandems geschaffen, wir haben keine Remote-Kultur geschaffen, wir haben keine Arbeitsplatz-Flexibilität geschaffen. Und jetzt, wo diese Frauen theoretisch die Erfahrung haben, womit sie in C-Level könnten, sind sie entweder komplett ausgefasst oder sind halt auf 2, 3 Karrierestufen drunter und werden die fehlenden Erfahrungen nicht mehr so schnell aufholen können. Ich sehe nicht, woher diese vielen Frauen kommen könnten, auch wenn ich es natürlich begrüßen würde.
Kurz dazwischen, Applaus. Ja. Ralf, wie sieht es bei der Deutschen Bahn aus? Habt ihr die vielen Frauen?
Also wir haben viele Frauen und wir haben übrigens 30% Frauen in Führung und auch im Konzernvorstand in Führung, selbst im digitalen Bereich mit der Daniela Tungertmann-Kotten, die jetzt dort unterwegs ist, im Fernverkehr übrigens auch, da ist, man sollte es nicht glauben, die Produktionsvorständin, also denkt man immer, es ist eine Ingenieursgeschichte, das ist ja sehr, ist eine Frau, das heißt, sicherlich auch durch ein Zielsystem motiviert ist das. Wenn ich mir für 2030 etwas wünschen würde, dass wir dorthin kommen würden, dass es total normal ist, dass wir nicht drüber sprechen, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welches Alter etc. eine Person mitbringt in den Job, sondern dass wir einfach nur die richtige auswählen. Weil ich glaube, es ist wesentlich jetzt für die nächsten 4 oder 5 Jahre, um die Herausforderung zu meistern, dass wir unabhängig von irgendetwas da die richtige Person hinsetzen, weil mir hilft es nicht, wenn ich hinterher im Konzernvorstand die Menschen nur noch nach Sekundär- und Tertiäreigenschaften neben der Fähigkeit ausgebohrt habe. Ich finde das übrigens persönlich für alle anderen wichtig, dass wir das fördern, da stehe ich total dahinter, aber ich möchte, dass wir als Gesellschaft dahin kommen, dass wir uns darauf fokussieren und dass das total normal wird, weil ich glaube, die Generation, die jetzt kommt, für die ist das normal. Ja, also wenn ich in meinem Nachwuchsbereich reinschaue, wer da sitzt, und ich kann übrigens auch nicht alle Vorurteile über die Gen Z, die es so gibt, die man so im Bild und im sonst wo lesen kann, die kann ich überhaupt nicht bestätigen, sondern ich erlebe da unglaublich viele gute, engagierte Menschen, die sich genau mit diesem Thema KI, Green IT etc. pp. Sich auseinandersetzen und das wirklich sprechen können, und das macht mir eigentlich Hoffnung.
Das klingt gut. Danke dir, Ralf. Jetzt haben wir noch den Helge. Ja, willkommen, Helge.
Ich habe eine Frage. Die hat sich mir gerade so aufgedrängt für 2030. Wir haben darüber gesprochen, was Innovationsmanagement, dass das so eher ein bisschen rückläufig ist. Die Frage, die ich habe, ist, habt ihr ein aktives Disruptionsmanagement? Also wirklich ein Check, was sind die Trends, die unser Business disruptieren. Wir machen ein Beispiel dazu. Ich habe damals mal für einen Herrn Appel gearbeitet, der bei der Post eigentlich ein sehr innovatives Produkt entwickelt, nannte sich E-Postbrief. Und das Ding ist fatal gescheitert, weil sein eigener Briefvorstand auf die tolle Idee gekommen ist, dass diese E-Mail, die da signiert durch die Gegend geht, 70 Cent kosten. Und da war halt auf der einen Seite ein disruptives Produkt, aber eben nicht umgesetzt in einer Art und Weise, dass er wirklich eine Disruption auslösen kann. Und deshalb, was macht ihr? Was wäre eine Disruption bei der Deutschen Bahn, außer pünktlich kommen?
Ich glaube, haben wir ganz viel Disruption. Fangen wir in meinem Bereich an, in das Thema Vertriebskanal. Wir haben ganz viel Disruption in dem Thema Mobilität und Mobilitätsverhalten auf der einen Seite. Und da versuchen wir, Management in der einen und in der anderen Geschichte zu machen. Und dann haben wir aber ein zweites Thema, das ist total nicht disruptiv, das haben die meisten produzierenden Gewerbe hier auch noch am Hals, und das ist dieses gemeine Thema Infrastruktur. Ich habe vorhin gehört, Nordlink, ich gehe davon aus, Südlink, sorry. Ne? Nordlink, ja. Aber ich stell mir jetzt, das im Strombereich genauso komplex vor, eine Trasse von Brunsbüttel nach München zu legen, um den Solarstrom darunter zu kriegen. Da wird man so eine Wind. Ich habe da sogar da oben mal gelebt. Ja, Gott, das bin ich schlecht. Entschuldigung. Ja, aber um den Strom quasi, den alternativen Strom quasi zu produzieren. Und wenn man sich dann guckt, was kostet die Zeit, dann merken wir, dass wir uns in Deutschland unglaublich schwer tun, infrastrukturelle Maßnahmen aufzusetzen. Und zwar nicht, weil wir das nicht so schnell gebaut bekommen, aber das so schnell genehmigt bekommen an der Stelle. Und das ist schon etwas, was wehtut. Und dann vielleicht ein bisschen Hoffnung zu machen, auch ein bisschen Werbung zu machen für das eigene Unternehmen. Wir haben jetzt als Unternehmen etwas geschafft, was zumindest mal im Infrastrukturbereich nicht viele hinbekommen haben. Wir haben 110 Kilometer Schiene inklusive Gebäude und alles, was dazugehört sind, in 6 Monaten saniert. Wir sind so ein bisschen traurig, also ich bin da persönlich auch ein bisschen traurig, dass man die ganze Zeit immer nur liest, was hat nicht gelaufen und was hat nicht geklappt. Das ist auch alles wichtig, aber wir müssen auch mal lernen, um in der Geschichte zu bleiben, die Dinge, die wir richtig gut machen in diesem Land, auch mal zu gutieren und wertzuschätzen. Weil wenn wir uns die ganze Zeit nur erzählen, dass wir schlecht sind, dann werden wir auch ehrlicherweise Gemeinschaft schlecht werden und schlecht bleiben. So mein Thema dazu. Das heißt, wir haben Digitalisierung disruptiv, das geht unglaublich schnell und wir haben Infrastruktur parallel, das hat unglaublich lange Planungszyklen und diesen Trade, den müssen wir zusammenkriegen.
Ja.
Ich sehe es ein bisschen anders, aber kommend aus der Startup- und Scale-Up-Welt, bei uns ist ja im Idealfall das Geschäftsmodell schon disruptiv. Das heißt, da kommt mal hier und da ein Trend, der bei uns, wenn er sich stabilisiert und wenn er auf Kundennachfrage trifft, dann irgendwie zu einem Zusatzservice wird. Beispiel Cybersecurity, Beispiel ISO-Zertifizierung, die einfach viele Großkunden nachgefragt haben, die wir jetzt gemacht haben, auch ohne das selbst zu brauchen. NIS 2 wird wieder so ein Ding werden. Da wird es in irgendeiner Weise ein Zusatzprodukt geben, wo die Services für Unternehmen, die NIS 2 unterliegen, entsprechend geprüft werden. Ich glaube, die Verortung im Fachbereich Product ist richtig. Idealerweise fügt ein Trend dem Produkt etwas Nützliches und Verkaufbares zu. Und so halten wir das.
Super. Ja, herzlichen Dank euch beiden. Herzlichen Dank auch an die Gastbeiträge, weiß ich sehr zu schätzen. Der offizielle Podcast endet jetzt langsam. Wir sind, glaube ich, 2 Minuten drüber. Das ist gut, würde ich sagen. Insofern wünsche ich euch jetzt natürlich, dass der Podcast im 1-zu-1-Gespräch, ich habe es ja gesagt, das Podcast ist die ursprünglichste Form der Kommunikation im Format, der geht natürlich jetzt weiter. Oben wird es jetzt natürlich auch noch Catering geben und weiterhin viele Getränke und ich freue mich, wenn ihr natürlich zu der These oder auch generell weiter mit euch gut unterhalten könnt und freue mich natürlich drauf, mit jedem Einzelnen von euch zumindest oder fast mit jedem noch auch mal einen kleinen Plausch zu machen.
Genau, es hat einfach viel Spaß gemacht. Ganz herzlich an Veronika, Ralf, die Gäste, die jetzt hier mit zufrieden waren, sich mit eingebracht haben. Also ich habe eine Menge gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ja immer wieder ein mehr als gutes Zeichen, dass man sich in einem Umfeld befindet, wo man einfach auch voneinander profitieren kann. Man bekommt jede Menge Erkenntnisse. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Also von daher war das der erste Live-Podcast, Franz. Ganz herzlichen Dank auch an dich. Dass wir den jetzt
Spaß gemacht, ja.
Ja, viel Spaß gemacht. Macht das immer Spaß, wenn wir beide. Ja.